für die meisten Unternehmen, die jetzt sagen wollen, Amazon angreifen und auch für ein paar Jahren, war es halt von 0 auf 100, dass ich auf einmal mich um Logistik kümmern muss, um den Customer Support, ums Marketing, um Supply Chain und das eben aufbauen muss. Und dafür habe ich in der Regel natürlich kein vollständiges Team, sondern ich habe vielleicht jemanden, der war schon bei mir im E-Commerce, ich habe welche mir eingestellt und glaube, dass da in der Führungsebene natürlich erstmal verankert sein muss, okay, was ist jetzt Amazon eigentlich für uns? Es ist nicht einfach nur irgendein Kanal, sondern es ersetzt im Endeffekt als wichtigster Touchpoint die Beratung.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Moin Moritz.
Ja, heute ein, ich würde sagen, besonderes Thema, denn wir steigen nicht irgendwie fachlich ein und hauen diverse Advertising-Content oder was auch immer Tipps raus, sondern heute soll es mal um die Teamstrukturen bei Markenherstellern gehen. Das heißt, wie baue ich mein Inhouse-Team optimal auf? Ich glaube, da haben wir einige Erfahrungen der letzten Jahre gesammelt und können ein paar Insights raushauen. Was sind typische Blocker? Wer macht das besonders gut? Was sind typische Strukturen, die ineffizient werden? Und ja, da freue ich mich, dass wir das uns mal als Thema ausgewählt haben.
Absolut. Ja, super interessant, weil das tatsächlich einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist, bin ich absolut fest davon überzeugt. Und das ist ja auch so eine Frage, die uns immer wieder im Podcast auf den Lippen brennt, wenn wir Gäste haben. Und das ist einfach so eine Frage, die fast immer auftaucht. Und da haben wir echt über die Jahre jetzt richtig coole Tipps gehört. Und auch in unserer täglichen Arbeit mit Marken sehen wir da verschiedenste Konstellationen. Manche funktionieren besser, manche funktionieren schlechter. Und da habe ich Bock drauf, dass wir mal ein bisschen drüber reden und unseren Senf zu der ganzen Sache geben.
Ja, vor allem, ich sag mal, wir sind ja selber betroffen, nenne ich es mal. Denn wir arbeiten nicht nur seit Jahren mit Herstellern zusammen und können dort mal so ein bisschen reinschauen, wie das dort alles läuft, sondern müssen ja auch regelmäßig unser Team optimieren. Ne? Das heißt, fachliche Expertise, Erfahrung ist das eine. Das andere ist natürlich, dass jeder Bescheid weiß, was der andere macht, dass man das Ganze effizient managt und so weiter und so fort. Und ich glaube, gerade deshalb können wir da recht viel erzählen.
Ja, ich glaube, ich sehe uns selber häufig so als externes Team und da so, das sage ich auch immer wieder Marken im Gespräch. Das, klar, man kann das irgendwie alles selber aufbauen, aber da verliert man natürlich total viel Geschwindigkeit und gerade es gibt ja in verschiedenen Märkten durchaus saisonale Abschnitte, wo es einfach Sinn macht, schnell zu sein und da macht es einfach keinen Sinn, einfach in einer sehr kurzen Zeit da zu versuchen, ein Team aufzubauen. Und holt man sich eben so ein externes Team rein. Und dieses externe Team macht seit Jahren nichts anderes, hat extrem geschliffene Prozesse, eine entsprechende Software im Hintergrund und. Da kann man ja verschiedenste Konstellationen nachher mal durchdenken, wo ich schon Lust habe, darüber zu sprechen, weil man kann natürlich auch sagen, okay, ich habe hier für mich als Marke ein Ziel, ich will in, sagen wir mal, 12 Monaten den Kanal Amazon oder Otto andere richtig rocken. Aber mir ist klar, dass ich nicht von heute auf morgen ein top ausgebildetes Inhouse-Team habe. Also plane ich mal die ersten 6 Monate mit einem externen Team und sorge dafür, dass da ein gewisser Know-how-Transfer eben stattfindet, dass ich eben nach 6 Monaten das dann eben in mein eigenes Team transferieren kann. Da gibt es ja verschiedenste Konstellationen, Lust drüber zu sprechen.
Ja, genau. Also heute geht es natürlich nicht nur um das Szenario, dass man mit einer Agentur zusammenarbeitet, sondern auch, wenn man ohne Agentur arbeitet. Aber wie du sagst, es gibt verschiedenste Szenarien. Ja, bevor wir reinstarten, lass uns doch mal erzählen, was bei uns so passiert. Wir haben noch uns heute vorgenommen, mal wieder ein paar Kunden-Updates zu geben.
Genau, also was jetzt erst vor kurzem stattgefunden hat, was viel Spaß gemacht hat, ist ein Kunde von uns, Annie Forte, die sind im Bereich Tiernahrungsergänzung sehr groß europaweit. Die betreuen wir seit Jahren erfolgreich im Advertising und die gehören einer Gruppe an, nämlich der WOF-Gruppe. Das ist innerhalb von Europa ein Unternehmen, was viele europäische Marken in dem Bereich Haustier besitzen, in den letzten Jahren zugekauft haben, kommen ursprünglich aus Schweden die tauschen sich natürlich die Marken untereinander aus. So. Und da hat Annie Forte einfach mal gesagt, Mensch, wir wollen für die Führungskräfte aus den verschiedenen Marken, die zu dieser Gruppe gehören, mal einen Workshop machen. um einfach mal dieses Amazon Big Picture, wo stehen wir in den nächsten Jahren, wo stehen die einzelnen Marken aktuell, mal aufzeigen so. Und dann haben wir uns da reingesetzt und haben mit verschiedensten Haustiermarken, die wirklich ganz unterschiedliche Sachen gemacht haben, teilweise Trockenfutter, Nassfutter, Hunde, Katzen, teilweise Wellensittiche und so weiter, haben uns zusammengesetzt und haben dann einfach mal da einen Workshop gemacht, Marktinsights aufgezeigt und eben diesen Status quo, der durchaus sehr unterschiedlich war, mit den verschiedenen Marken einfach mal zusammengebracht und so ein paar Quick-Tipps gegeben, wie man sich jetzt aufstellen sollte, wie man sich aufstellen kann, wenn man mal über die nächsten 3 bis 5 Jahre in die Zukunft blickt. Und das war fordernd, aber auch total erfrischend, weil halt innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz viele Impulse und Fragen kamen, weil diese Unternehmen eben aus unterschiedlichen Bereichen waren. Ne? Vendor, Seller, teilweise noch gar nicht, teilweise im B2B nur groß und. Und das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo viel Abwechslung ist und was großen Spaß gemacht hat. Also das
Ja, cool. Vielleicht direkt passend zu unserem Thema, ohne dass du jetzt irgendwelche Namen droppst. Wer saß denn da? Also welche Position war das? Weil das passt ja eigentlich direkt ganz gut dazu.
Absolut, ja. Also unterschiedlich. Wir hatten Zuständige von der Gruppe, das heißt, die ganzen Marken da eben koordinieren, mit Know-how versorgen und so weiter. Das heißt, jemand, der dafür zuständig war, neues Know-how in die Gruppe reinzubringen. Da hatten wir auf Markenebene, waren die Geschäftsführer dabei, aber auch immer Vertriebs-Marketingleiter bis hin teilweise zu speziellen. Das heißt, die Unternehmen, die schon stärker fortgeschritten waren in dem Bereich, haben dann tatsächlich teilweise Marketplace-Manager gehabt. Da, denen würde ich eben, wie gesagt, schon sagen, dass die schon recht weit entwickelt sind. Aber das war tatsächlich ganz, ganz bunt und das war auch erfrischend, weil teilweise hat die Geschäftsführung natürlich eine sehr übergeordnete strategische Perspektive reingebracht, von wegen, ja, wir finden den französischen Markt interessant. Da haben wir bisher Probleme, Fuß zu fassen. Vielleicht kann Amazon ja so ein guter Eintritt sein. Während dann die Marketplace-Manager sehr operativ reingegangen sind in einzelne Advertising-Formate, um nochmal ein bisschen mehr rauszukitzeln. Und das halt immer auf eine für alle greifbare Ebene zu bringen, war so ein bisschen die Challenge. Aber ich glaube, da konnten viele einiges mitnehmen. Also von bis.
Ja. Ich habe uns noch 2 Bestandskunden mitgebracht, mit denen wir auch seit Jahren zusammenarbeiten. Das eine ist Original Löwe im Bereich Werkzeuge, vor allem im Bereich Gartenscheren, sehr bekannt. Und den wird so weiterentwickelt, dass sie jetzt auch auf immer größere Märkte schauen. Die sind sozusagen mit ihren Produkten schon international sehr stark vertreten, aber eben nicht online, aber eben auch nicht auf Online-Marktplätzen. Und da schauen wir mal in die USA rüber, schauen aber auch auf andere Marktplätze. Das freut mich sehr. Was machen wir da? Da sind wir im Bereich Strategie und Analyse tätig. Und als zweiten habe ich uns Summerfood mitgebracht, eine D2C-Brand im Bereich Beauty. Die waren damals mal die ersten, diese Fußmasken, habt ihr vielleicht schon mal gehört, funktionieren sehr gut, werben mit sehr ekligen Bildern, weil es funktioniert, auch so ein typisches Influencer-Produkt. Sehr groß geworden, sehr stark gewachsen und die haben ihr Sortiment stetig erweitert. Und mit denen gehen wir jetzt auf den japanischen Marktplatz, super spannend, und pushen dort deren Advertising.
Ja, läuft ja tatsächlich auch schon ein bisschen mit Summerfood. Also schon, wie gesagt, schon seit Jahren hier vom europäischen Markt, aber Japan läuft jetzt eben auch schon seit kurzem. Und man kann festhalten, die Japaner haben Lust auf Fußmasken. Also ich weiß nicht, ob die. Ich glaube, da ist ja generell viel. Jetzt rutsche ich in komische Vorurteile ab. Ich steig aus.
Ja. Auf jeden Fall, glaube ich, ist der Markt da ganz gut. Das haben die auch schon vorher ganz gut analysiert und wir geben da jetzt ordentlich Gas mit den Ads.
Ja, mega. Alright, wollen wir reinstarten?
Ja, genau. Vielleicht nähern wir uns ein bisschen aus der Vogelperspektive, so ein bisschen abstrakter. Wie kann so ein Team, so eine Organisation denn überhaupt aussehen, wenn wir über E-Commerce, über Marktplätze, über Sales sprechen? Vielleicht kannst du das ja so ein bisschen von grob nach fein mal so einordnen.
Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich vorab einmal so ein bisschen durchgehen, was es für Themenbereiche gibt. Also Thema Verantwortung, und da werden wir auch gleich reinstarten, ist, glaube ich, wichtig. Das heißt, wer hat mit dem Thema überhaupt zu tun? Wer ist hauptverantwortlich? Wer hat eher so eine Rolle im Support? Wie muss so eine Organisation allgemein aufgebaut sein? Das heißt, welche Parts gibt es? Was greift wie ineinander? Thema Mindset, ein Begriff, wo ich immer schmunzeln muss, aber hier tatsächlich total wichtig und richtig, denn ich glaube, interne politische Konflikte sind häufig ein durchaus eine starke Bremse und dementsprechend lohnt es sich, wenn es darum geht, irgendwie gute Inhouse-Teams aufzubauen, dass man auch sicherstellt, dass alle in einem Boot sitzen und das gleiche Verständnis und die gleichen Ziele haben. Da gibt es ja durchaus häufig mal Probleme. Dann irgendwie Besonderheit, Marketing, Sales, wie spielen die zusammen, wie kann man gewisse Meetings strukturieren, wie kann auch so ein externes Team aufgebaut werden, und wir haben nochmal so ein paar Tipps dabei von führenden Marken, wie die so ihre Inhouse-Abteilung strukturiert haben. Genau, also lass mal im ersten Bereich reinstarten. Thema, wer ist denn überhaupt für das Thema Marketplace verantwortlich? Du hattest mir den Ball jetzt gerade zugespielt, ich spiele direkt mal zurück. Wie schaust du drauf?
Ich würde erstmal die zwei Kernkategorien nennen. Das heißt, ich habe einmal Entscheider, übergeordnet Verantwortliche, und ich habe die eben operativ tätig sind, das heißt etwas näher dran sind. So, und ich habe auch gerade ganz frisch nochmal unser Team gefragt, hey, mit wem habt ihr eigentlich am meisten zu tun? Ich glaube, da können wir beide sagen, als wir vor 6, 7 Jahren angefangen haben, waren das noch ganz andere Personen, mit denen man zu tun hatte, um da vielleicht einmal auszuholen. Ich glaube, es ist nicht selten, dass wir direkt mit der Geschäftsführung, also direkt mit der Führungsebene zu tun hatten oder mit jemandem, der da eben gar nicht hinhört, vielleicht aus dem Offline-Sales oder irgendwie aus dem Marketing, der vorher irgendwas im Bereich Flyer gemacht hat und jetzt auch irgendwie im Bereich Marktplatz was entscheiden soll. Ist auch gar kein Vorwurf, ist, glaube ich, völlig normal, weil das waren noch ganz andere Zeiten, es war alles noch relativ neu, und ich glaube, man kann schon klar sagen, dass sich das extrem entwickelt hat. Das heißt, heute managen bei Herstellern in der Regel die Key Account Manager oder die sogenannten E-Commerce Manager, vielleicht auch noch einen Online Marketing Manager, oder es gibt schon welche, die haben dediziert wirklich Marketplace Manager eingestellt und ausgebildet, den Kanal. Würdest du es ergänzen? Würdest du es verfeinern?
Genau, also ich würde schon sagen, das ist ein Vorwurf, das war echt eine nervige Zeit damals. So, wenn dann diejenigen, die dann irgendwie eher für Print zuständig waren, auf einmal auch Amazon waren. Was jetzt aber erstmal witzig klingt, ist tatsächlich auch heute in bestimmten mittelständischen Unternehmen noch der Fall, wo man sich teilweise, wenn man so die Dimension und den Umfang, den so ein Kanal Amazon mit sich bringt, überblickt, ist es Wahnsinn, wie der Kanal einfach noch nebenbei so ein bisschen mitgemanagt werden soll. Und das führt natürlich auch zu absoluter Unzufriedenheit der Mitarbeiter teilweise, weil sie dem natürlich nie gerecht werden können, wo sie eigentlich wissen, was erforderlich ist, damit der Marktplatz erfolgreich läuft. Und das können sie nie machen, weil sie dafür viel zu wenig Zeit haben. Und dann gibt es im schlimmsten Fall da intern auch noch auf dem Deckel für. Also vielleicht, um nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, was würde ich noch ergänzen? Also übergeordnet ist halt wichtig, ne? Das ist jetzt gerade die operativen Kräfte, die das so im Daily Business voranschieben, das Thema genannt. Meistens hat den Haupthut eben irgendwie der Head of Sales, Head of Marketing, Head of Marketplace, Head of Digital auf. Kleineren Unternehmen auch mal Geschäftsführung, wie persönlich, kommt immer ein bisschen drauf an, wie hoch der Umsatzanteil von so einem Amazon ist. Und es hängt eben auch davon ab, was die Kanalziele sind. So, denn in dem Moment, wo ich jetzt irgendwie als so ein Fashion-Unternehmen Amazon eher als Branding-Kanal sehe, im FMCG ist es auch häufig so, ist es eher in der Marketing-Ebene anzuordnen, in dem Moment, wo es ein harter Sales-Kanal ist, DIY und so, wo richtig groß Volumen drüber laufen. Es ist halt eher so der Sales-Bereich, und da sprechen wir nachher nochmal drüber, da kann man viel, viel lenken als Unternehmen, wenn man eben den Hauptverantwortlichen dafür.
Ja. Ich meine, am Ende ist natürlich auch total davon abhängig, wie groß ist das Unternehmen. Ist es jetzt ein großer Konzern, ist es Mittelstand oder ist es vielleicht eine D2C-Brand, die auch groß auf Amazon ist, aber eben nur da groß und schnell gewachsen. Bevor wir jetzt aber zu viel in Theorie abrutschen, es gibt natürlich etliche Szenarien. Skizziere doch mal, wie man die Organisation aufbauen sollte, beziehungsweise welche Kernbereiche gibt es denn, die ich überhaupt alles abdecken muss?
Ja, ich würde mal so in die direkte Rolle und die Support-Rolle mal unterscheiden. Also direkt hat sicherlich das Key Account Management natürlich damit zu tun, weil der Marktplatz bei den meisten erstmal einfach als ein Kunde gesehen wird. Dann das Thema Business Analysten, wenn die Unternehmen entsprechend groß sind, dass dann auch regelmäßig mal Marktdaten im Hinblick auf Market Shares, Konsumverhalten und so weiter erfasst werden, ist auch da so ein Marktplatz immer eine Top-Anlaufstelle. Also auch bei uns wird ja regelmäßig angefragt, ne? Du hast vorhin schon eingangs gesagt mit Original Löwe, dass auch mal Marktanalysen gemacht werden, der Wettbewerb genau erfasst wird und dann eben auch Market Shares abgeleitet werden und. Und dementsprechend ist natürlich für die Business Analysten super interessant, darüber hinaus für den Bereich Content Marketing, ne, die häufig sich um Themen wie Social, Shop, Website und so weiter kümmern oder eben auch teilweise mal Print. Das heißt irgendwie, Content spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle, ne, weil auch auf einmal das Bildmaterial und so auch für Marktplätze entsprechend optimiert werden muss. Da müssen spezielle Formate berücksichtigt werden. Die Marktplätze haben spezielle Vorstellungen, welche Formate es gibt und. Und dementsprechend spielt Content Marketing damit rein. Und dann natürlich Performance-Marketing. Wir reden immer wieder über Advertising. Ich will jetzt an der Stelle gar nicht bewusst tief rein. Aber in dem Moment, wo ich jemanden habe intern, der sich für Performance, der für Performance-Marketing zuständig ist, auf Google, Facebook und Co., dann wird er auch mit Amazon viel, viel zu tun haben. Genau, das vielleicht irgendwie so der direkte Einfluss. Ergänzend kann man das sicherlich noch mit Rollen, die nicht unmittelbar mit dem Kanal viel zu tun, aber immer mal wieder gefragt werden, ihren Senf dazugeben sollen. Gib uns mal einen Überblick, wer ist das?
Ja, es sind einige und ich glaube, das zeigt auch schon, wie komplex das Thema ist. Und ich würde gerne mit der Logistik anfangen. Natürlich die Basis, dass alles funktioniert. Und allein hier fallen mir jetzt irgendwie 10, 20 verschiedene Szenarien ein, die vorliegen. Wenn ich da allein Seller durchgehe, wenn ich in den Vendor-Bereich durchgehe, wenn ich überlege, dass die durch Großhandelsgesellschaften gewachsen sind, mit denen die über Vendor, aber dann also im 1P-Bereich, aber mit Distributoren zusammenarbeiten oder ich arbeite im Vendor direkt mit Amazon zusammen oder ich verkaufe über FBM, über das eigene Lager oder nur zusätzlich noch FBA oder ich lagere das komplett aus. Also könnte man jetzt unendlich weitermachen. Das Ding ist komplex und wir wissen alle, dass es heutzutage meistens nicht diese eine Logistiklösung gibt. So, das heißt, ich brauche dafür Spezialisten, die habe ich in der Regel nicht im Team, weil es sich meistens nicht lohnt, dass ich nur jemanden für Logistik habe, es sei denn, ich bin so groß, dass ich sowieso eine eigene Abteilung habe. So, und die Abteilung hat aber meistens keine Berührungspunkte ganz konkret mit FBA, FBM, was auch immer gehabt. Und da kommen wir schon im Punkt, weil vielleicht können wir das einmal skizzieren als Beispiel. Hier gehen wir ja schon in Spezialwissen rein. Das heißt, wie mache ich einen vernünftigen Anlieferplan für FBA? Was muss ich berücksichtigen? Warum werde ich vielleicht gesperrt? Warum geht hier irgendwas nicht weiter? Welche Dokumente muss ich bereitstellen? Kann man sich überall reinfuchsen? Ist auch mittlerweile gut dokumentiert und funktioniert auch gut, würde ich sagen, von Amazon. Haben die auch ein Interesse daran, dass deren Logistik einfach gut funktioniert, wenn man jetzt die eigene nutzt. Aber es gibt eben viele Schwachstellen, viele Stellschrauben, die ich vielleicht noch nicht kenne. Und schon kommt man auf einmal auch als Agentur und wird irgendwie so reingespannt. Könnt ihr da irgendwie mal helfen? Auf einmal wird man vielleicht als Performance oder Content-Marketing-Manager reingezogen im eigenen Team, weil man ja der ist, der irgendwie den Amazon-Hut auf hat und das Ganze halt supporten soll. Und ich finde, diese eine Supporting-Stellschraube trifft schon ganz gut, wie verbandelt alles ist.
Ja, gerade Logistik, ne? Also wir haben das ja häufiger mal, dass wir auch Unternehmen besuchen und die Unternehmen sind häufig, habe ich den Eindruck, stolz auf ihr Lager und ihre Logistik, weil es ja schon auch beeindruckend ist, was die dann da für Prozesse geschaffen haben. Aber es ist häufig darauf ausgelegt, dass sie dann einmal einen Standard geschaffen haben und sie den dann an, je nachdem, wohin sie halt liefern, dann dort eben auch weiter durchführen. So. Und bei Amazon ist ja schon besonders, dass Amazon sehr genaue Anforderungen stellt. Und da greifen die Standards, die meistens hochgradig optimiert sind im Logistikbereich, dann nicht mehr. Und dann muss man als Unternehmen schon mal die erste Entscheidung treffen oder der Logistik- bzw. Lagermeister und sagen, okay, ich bin bereit, von diesen automatisierten und optimierten Prozessen abzuweichen, temporär gewisse Dinge händisch mit mehr Aufwand durchzuführen, obwohl ich vielleicht eigentlich stolz auf meine geschaffene Logistik bin, um halt dem Kanal eine ernsthafte Chance zu geben. Und wenn das dann richtig fliegt und da ordentlich Bestellungen reinkommen, dann beschäftigen wir uns mit der Automatisierung und Optimierung. Und dementsprechend kann ich auf jeden Fall empfehlen, so einen Workshop mit der Logistik, egal ob Seller oder Vendor, macht definitiv Sinn, weil wenn die Abteilung nicht im Boot ist, dann scheitert es häufig gar nicht so sehr irgendwie an Marketing-Themen und so, sondern die Ware ist einfach nicht verfügbar. Das heißt, das ist wichtig, dass man da Hand in Hand geht.
Ich hätte auch noch ein gutes Beispiel, was ein bisschen die Korrelation der verschiedenen Abteilungen zeigt, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben und bei größeren Unternehmen sich auch im Alltag vielleicht nie sehen. Wir nehmen uns mal den typischen SEO-Content-Manager raus, der vielleicht allgemein für Marktplätze und auch für Amazon optimiert und jemanden, der irgendwo ganz anders angesiedelt ist und irgendwas mit Logistik, Distribution zu tun hat. So, und wenn jetzt der SEO-Manager nicht ernsthaft nach oben eskaliert, dass es ein riesen Nachteil ist, dass man den Prime-Badge nicht hat, weil man, und man trotzdem eine extrem gute Logistik, dann kann das da irgendwie keiner wissen und man wundert sich, warum man vielleicht schlechter ist als die anderen, und hat aber eine extrem starke Logistik und müsste vielleicht, weil man auch Prime by Seller bei Merchant machen kann, nur ein paar Kleinigkeiten ändern, damit man dieses in dieses Programm reinkommt. Und da sieht man schon, wie man vielleicht auch manche Stufen überspringen muss, also wie alles intern, wo wir auch noch später darauf eingehen, verknüpft sein muss, damit das dort ankommt auch und auch konsequent verfolgt wird.
Ja, das heißt, die gute Beziehung zum Lagermeister ist gut, vielleicht mal am Freitag ein Stück Kuchen reinstellen, so das über eine gewisse Zeit aufbauen, das macht Sinn. Aber darüber hinaus gibt es ja noch weitere Bereiche, ne? Also Customer Support ist meistens auch nochmal sowas, ne? Das heißt, darunter fallen Reviews, Produktfragen, Nachrichten und. Und auch hier wollen wir jetzt nicht hart differenzieren zwischen Vendor und Seller. Fakt ist, dass Fragen reinkommen. Und da gibt es ja viele führende Unternehmen, die schon beim Customer Relation Management durchaus eine Zeitenwende einläuten, ne? Wo die jetzt sagen, okay, früher war es halt irgendwie in den Läden und so, der Verkaufsberater. Das sind heute halt Produktseiten und da geht es darum, dass wir optimal auf Kundenfragen, Reviews und so reagieren und Nachrichten möglichst schnell beantworten, weil wir da natürlich genauso den gleichen Impact halt haben wie irgendwie in den Läden, nur wahrscheinlich beziehungsweise die gleiche Funktion, die gleiche Rolle, aber eine viel größere Reichweite wahrscheinlich. Denn um jetzt mal einfach so kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, auf der Amazon-Startseite an so einem Sonntag können durchaus mal 20 Millionen Leute sein. So, und das sind natürlich ein paar mehr.
Ja, oben ansiedeln beziehungsweise supportive würde ich auch noch sagen, das ganze Thema Buchhaltung, Controlling, da geht es jetzt nicht darum, dass die auch die Daten bekommen müssen, sondern dass man auch verstehen muss, wie wird der Kanal Amazon eigentlich kalkuliert? Wie wird die Marge dort berechnet? Wird vielleicht etwaige Drittdienstleister, Agenturen, wird das direkt mit abgezogen auf Produktebene? So, wie ist dort die Deckungsbeitragsrechnung und wie wird das auch mit anderen Marktplätzen verglichen? Und auch hier ist es wieder wichtig, dass die Strategien machen für Amazon, sag ich mal, der Key-Account-Manager, der E-Commerce-Manager, der sich eine coole Strategie überlegt, vielleicht für ganz Pan-EU und auch weiß, wie er da in die richtige Richtung optimiert, immer profitabler wird, auch versteht, wie es halt dann irgendwie eine Stufe höher auch wirklich bewertet wird und wie andere Marktplätze bewertet werden, ob da vielleicht noch irgendwas mit reinfällt, was man gar nicht berücksichtigt hat oder was man auch erstmal erklären muss, warum das eine Investition ist, die dann in einem halben Jahr das Ganze profitabler macht.
Ja, definitiv. Abschließend vielleicht noch als Support-Rolle die Jungs und Mädels, die in der Supply Chain arbeiten, das heißt alles rund um Beschaffung, das muss alles nachher feingeschliffen werden, da müssen Prozesse und Produktionsvorgänge rund laufen, wenn der Kanal nachher in die Skalierung kommt. Und auch da müssen natürlich am Anfang erstmal ein paar Prozesse entwickelt werden und ein paar Produktänderungen durchgeführt werden, die sich nicht unmittelbar in profitablen Sales auswirken, aber das ist quasi so eine Phase, die man bewusst in Kauf nimmt, damit man eben gemeinsam herausfindet, okay, kann der Kanal richtig fliegen und dann schleifen wir das nachher rund. So, jetzt haben wir uns mal angeschaut, welche verschiedenen Bereiche und Rollen es so gibt und jetzt müssen wir ja sicherstellen, dass alle auch irgendwie in einem Boot sitzen und in einem Strang ziehen. Und dann kommen wir das Thema Mindset und Aufklärung. Das heißt, wir sind so in der Situation, wir wollen dieses Amazon-Projekt angehen, wir wollen es richtig ernsthaft machen und wollen aber alle im Unternehmen mitziehen und nicht einfach nur jetzt es alleine jetzt durchziehen. Wie geht man daran?
Ja, vielleicht die kurze Erklärung. Wir haben es, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal aufgegriffen. Es hat natürlich alles Gründe, warum die Konstellation so ist, wie sie ist. Und es hat natürlich historische Gründe, dass, wie du am Anfang auch gesagt hast, im Endeffekt Amazon erstmal nichts anderes als ein weiterer Vertriebskanal ist. Um da auch eine Anekdote zu nennen, wir beide mussten das, glaube ich, vor 6, 7 Jahren auch erstmal verstehen, dass Amazon dann das Gleiche war, was wir groß machen wollten, wie irgendein Großhändler, der irgendwo im Süden verkauft. So. Und das hat sich entwickelt, aber so ist eben alles entstanden, dass sozusagen über gewisse Vertriebsgesellschaften, über den Sales-Bereich Amazon sozusagen als einfach ein weiterer Vertriebskanal entstanden ist, gerade bei allen Playern, die auch heutzutage auch noch führend sind, also allen bekannten Marken. So, und ich würde sagen, es hat schon einige Zeit gedauert, dass man verstanden hat, okay, auch wenn ich auf Amazon im Vendor-Bereich anbiete, ja, Amazon übernimmt ja alles für mich, okay, ist nicht so, hat auch jeder verstanden, dass ich da weitreichende Marketingmöglichkeiten habe, genauso wie im Seller mittlerweile, und ich im Endeffekt das ganze Geschäft selber in die Hand nehmen muss. Und was ist Amazon dadurch? Amazon ist dadurch eigentlich eine eigenständige Plattform, die würde ich sagen, ich glaube im letzten Podcast mit Finn, genau, da haben wir so ein bisschen die Marktplätze verglichen, würde ich sagen, auch der komplexeste ist durch die ganzen verschiedenen Verkaufsmodelle und Marketingmöglichkeiten. Und worauf ich hinaus möchte, das ist schleichend gekommen, aber für die meisten Unternehmen, die jetzt sagen wollen, Amazon angreifen, und auch für ein paar Jahren, war es halt von 0 auf 100, dass ich auf einmal mich um Logistik kümmern muss, um den Customer Support, ich meine, wir haben die ganzen Themen gerade schon aufgeführt, ums Marketing, um Supply Chain, und das eben aufbauen muss. Und dafür habe ich in der Regel natürlich keinen vollständiges Team, sondern ich habe vielleicht jemanden, der war schon bei mir im E-Commerce, ich habe welche mir eingestellt, und ich glaube, dass da in der Führungsebene natürlich erstmal verankert sein muss, okay, was ist jetzt Amazon eigentlich für uns? Es ist nicht einfach nur irgendein Kanal, sondern es ersetzt im Endeffekt als wichtigster Touchpoint die Beratung. Und du kannst ja mal skizzieren, wie so eine typische Customer Journey aussieht, warum sozusagen Amazon eben nicht nur dann für den reinen Sales, weil dann guckt sich vielleicht der CEO an, okay, wir machen da ja nur irgendwie 0,5% von unseren Online-Sales, warum sozusagen nicht nur für Sales sozusagen relevant ist.
Ja, ja, du bist jetzt schon total richtigerweise in das ganze Thema Aufklärung halt reingekommen. Ich glaube, vielleicht nochmal overall, wenn ich versuche, da alle zusammenzubringen, macht am Anfang einmal so ein interner Workshop Sinn, so, wo man einfach wirklich sich mit allen zusammensetzt und sagt, okay, wir müssen alle verstehen, was Amazon halt ist, was Amazon verändert und was Amazon auch zukünftig halt sein wird. Und erst wenn bei allen Beteiligten, auch wenn es nur Supportrollen sind, dieses Verständnis da ist, können alle an einem Strang ziehen. Ne? So, und dementsprechend sind die Punkte, die du aufgeführt hast, schon genau richtig. Ne? Und auch aus Marketing-Perspektive, wenn wir uns mal so eine Customer Journey anschauen, dann ist Amazon mal mindestens einer der wesentlichen Touchpoints. Und auf Amazon ist es halt so, dass der Konsument meistens halt irgendwie im Suchschlitz startet, da einen Begriff eingibt, dann kommt er auf eine Suchergebnisseite, fängt es dann schon an, Produktbilder müssen gut sein, Titel muss gut sein und so weiter, dann geht es auf die Produktseite, wo auch alles weitere stimmen muss, Preis, Verfügbarkeit, Logistik und. Dann geht es nachher weiter irgendwie in Brandstore, da muss Marketing nochmal ran, das ganze Sortiment muss verfügbar sein, Supply Chain kommt rein und. Und nur wenn das alles, die ganzen Zahnräder ineinander greifen, kann der Endkonsument da eine gute Customer Journey durchlaufen und dementsprechend lohnt es sich total, das irgendwie als Team ganz anzugehen.
Ein gutes Beispiel ist, denke ich mal, auch so eine typische Out-of-Stock-Situation, was, glaube ich, nochmal dein Mindset-Thema so ein bisschen auf den Punkt bringt. So, warum ist es so wichtig, dass alle Bescheid wissen und verstehen, dass es erstmal grundsätzlich sehr kritisch ist, wenn ein Topseller, der eben nicht Out-of-Stock sein soll, der sich auch noch viel höher verkaufen würde, die Nachfrage ist da, wenn der nicht mehr verfügbar ist. Weil das natürlich, wie vielleicht auch viele von euch schon mittlerweile wissen, weitreichende langfristige Konsequenzen haben kann, indem man zum Beispiel insgesamt dann nachhaltig an Sichtbarkeit verliert, zum Beispiel in Form von Keyword-Rankings. Und das kann ich dann sozusagen nicht nur kurzfristig isoliert bewerten. Ah, okay, ich ziehe hier meinen Bestand auf den Großhändler, auf den Marktplatz oder in den Offline-Kanal, weil ich da jetzt sofort Cash erzeugen kann, weil ich sofort einen Abverkauf habe, sondern was ist wirklich langfristig besser? Und das haben viele, glaube ich, schon auch gut auf dem Schirm, sodass sie auch sagen, es gibt wir haben sogar einen Podcast drüber gemacht, dass es einen reinen Amazon- oder Marktplatz-Lagerbestand gibt und dass man eben genau dann solche Situationen vermeidet. Geht nicht immer, ist völlig klar. Es gibt aber häufig Situationen, dass es wirklich vermeidbar ist und ich mir dann, was ich mühselig entweder in-house oder mit Agentur mit viel Budget und viel Zeit aufgebaut habe, das heißt eine coole Sichtbarkeit, schöne Keyword-Rankings, dass ich die mir halt zerschieße, weil ich vielleicht kurz die Ware abziehe oder weil ich sie vielleicht auch nicht optimal geplant habe, weil vielleicht zum Beispiel das Marketing, das Amazon-Team sich nicht zu sehr eingemischt hat in die große strategische Planung. Hey, wie viel Stock brauchen wir eigentlich? Auch da fällt mir ein Beispiel ein, wo ich wieder Verknüpfungen sehe zum C-Level oder auch ganz woanders hin. Wenn ich nicht sage, hey, Achtung, der Prime Day ist dieses Jahr ganz woanders oder ich glaube, der wird irgendwie schlechter ausfallen oder ich glaube, der wird mega krass ausfallen, weil Amazon macht da das und das und das. Wenn ich das nicht mit einfließen lasse und denen diese Infos gebe, brauche ich mich nicht wundern, dass ich auf einmal nicht genug Ware habe.
Ja, und da kämpfen viele, die dann den Kanal Amazon betreuen, extrem stark, ne? Denn man hat da häufig auch diesen Margenkonflikt, ne? Wenn es jetzt da, man hat einen begrenzten Lagerbestand, sind mal 100 Stück und die Frage ist jetzt irgendwie, geht das zu Amazon, wo wir kurz out of stock gehen, oder geht das irgendwie zu irgendeinem Fachhändler, und bei Fachhändler ist vielleicht die Marge besser, so, dann irgendwie sagen viele dann noch eher kommerzielle Unternehmen, ja, dann geht es natürlich zum Fachhändler. Das Problem ist, dass, wie du schon gesagt hast, man auf Amazon dann nachhaltig durch die Out-of-Stock-Situation an Sichtbarkeit halt verliert. Der Fachhändler kauft auch irgendwie einen Monat später zu gleichen Konditionen wieder ein, ne? Und das so zu verstehen, ist extrem wichtig. Ich würde gerne nochmal auf die besonderen Positionen Marketing und Sales eingehen, weil das sind nun mal die beiden, zwischen denen sich immer die Hauptverantwortung aufteilt, beziehungsweise entweder ist es Head of Marketing oder es ist Head of Sales. Das ist das, was wir in den meisten Unternehmen sehen. Und ich glaube, wenn man den Kanal Amazon plant, muss man sich am Anfang ganz genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Hat Marketing oder Sales da den Haupthut auf? Beide werden operativ mit dem Thema zu tun haben, aber wer trifft letztendlich die finalen Entscheidungen? Und dafür muss man sich halt die Frage stellen, was soll der Kanal Amazon primär für mein Unternehmen sein? Wenn es ein Verkaufskanal ist, hat den Haupthut irgendwie der Head of Sales beziehungsweise die Sales-Abteilung auf. Sehen wir bei Amazon am meisten halt so ein Abverkaufskanal ist. Oder soll es eben primär ein Marketingkanal sein? Dann hat Marketing halt den Hut auf.
Und bei letzterem, kurz reingrätscht, gibt es gar nicht so wenig, ne? Also klar würdet ihr erstmal sagen, hey, jeder will doch Geld verdienen auf Amazon, jeder möchte doch da Umsatz machen. Ja, gibt aber auch viele in bestimmten Branchen oder vielleicht auch in typischen Wachstumsbranchen, Lebensmittel, oder die einfach extrem große Brands haben, die sozusagen im stationären Einzelhandel verkaufen. Die schienen vielleicht auch erstmal als typischen Branding-Touchpoint eben auf den Kanal und wissen eben, dass es brauchen würden, dass es jetzt nicht von heute auf morgen eben ein Sales-Kanal ist.
Ja, genau. Und ne, wichtig ist nochmal zu sagen, das ist jetzt keine Bewertung, besser oder schlechter, ne, sondern man muss sich einfach damit auseinandersetzen, weil das wird sich nachher auf die Priorisierung der Maßnahmen, die man halt durchführen kann, um seine Marke voranzubringen auf dem Kanal, auswirken. So, also Marketing wird ganz andere Entscheidungen treffen als Sales, ne? Zum Beispiel wird Marketing, was das Thema Advertising angeht, halt eher auf das Thema Brand Awareness, Branding, Markenschutz und so gehen, wohingegen Sales halt eher auf Neukunden, profitable Sales, Wachstum schaut. Da können wir euch auf jeden Fall sagen, dadurch, dass wir die Komplexität seit Jahren eng unterstützen und man wirklich eigentlich immer die Situation hat, dass mehr zu tun ist, als man eigentlich Kapazitäten hat, dass man halt immer in diese harte Priorisierung halt kommt. Und da darf man sich nicht wundern, wenn man dann die falsche Abteilung, die so ein bisschen in Konflikt zu den eigentlichen Zielen steht, auswählt, dass die falschen Prioritäten gesetzt werden.
Ja, cool. Ich würde vielleicht abschließend sagen zu dem Thema, was du aufgemacht hast. Es wäre eigentlich schön, wenn beides da ist. Aber einer sollte halt im Lead sein, ganz klar. Aber auch wir merken das Zusammenarbeit. Das ist natürlich cool, wenn beides sehr gut in-house abgedeckt wird. Aber man sich eben entschieden hat und dann weiß, wer sozusagen eher die Entscheidung in die eine oder andere Richtung bringt.
Definitiv. Alright, lass uns nochmal über ein Thema sprechen. Das habe ich neulich erst besprochen mit Peter Christek von Schleich. Also diesen kleinen Tieren. Leute, die Kinder haben, kennen das mit Sicherheit, besprochen. Und die bauen den Kanal Amazon auch gerade auf und die haben ein Meeting eingeführt, denn das Monthly Business Review. Und das wird veranstaltet von dem Hauptverantwortlichen. Dauert meistens so 30 Minuten bis maximal 2 Stunden. Und da sitzt dann eben das ganze Team an einem Tisch. Ne? Das heißt, sowohl der Hauptverantwortliche, als Beispiel der Key-Account, aber auch die Supporter, das heißt irgendwie Supply Chain, Logistik, Buchhaltung und so weiter. Da sitzt die Geschäftsführung mit drin. Da sitzen, wenn ich in Ländergesellschaften organisiert bin, dann sitzen da auch die Verantwortlichen aus den jeweiligen Ländergesellschaften drin. Und dann werden da die wesentlichen Themen, die eigentlich immer gleich sind, besprochen. Da wäre zum einen Thema Sell-In, Sell-Out, und dann Top 3 Wins, das können verschiedenste Themen sein, das kann zum Beispiel Verbesserung in der Logistik sein, dass bestimmte Fehlmengen reduziert werden, das kann Erfolg mit bestimmten Marketingmaßnahmen sein, also wirklich von bis, dann geht es weiter mit den Top 3 Misses, das heißt, wie können wir Sachen bei der Versandvorbereitung besser machen, um Fehlmengen zu reduzieren, Wird auf Produktseiten eventuell eine fehlerhafte Minimum Order Quantity angezeigt und. Und wenn da noch Platz ist, dann kommen noch so Education-Themen dazu. Ne? Das heißt, irgendwie was habe ich gelernt, was ich auf jeden Fall den anderen mitgeben möchte, wovon ich glaube, wo noch viele andere von profitieren werden, ist insbesondere so etwas vielleicht für Leute, die ähnliche Bereiche verantworten, Ländergesellschaften zum Beispiel. Aber das kann man auf jeden Fall jedem empfehlen, so ein Meeting im Monat anzusetzen und da auch alle reinzusetzen.
Ja, und vielleicht ergänzend dazu, ich hatte kürzlich ja auch erst mir wieder Feedback genau dazu eingeholt von unseren Beratern, unseren Marketingmanagern. Auch wir fordern das ja immer aktiv ein, dass sozusagen bei unseren Update-Meetings, sei es ein Weekly, reicht sicherlich auch, aber monatlich eben ein Entscheider, bestenfalls die Geschäftsführung eben dabei ist. Und das sind eben die gleichen Prinzipien. Warum wollen wir das? Weil einfach nochmal ein anderes Verständnis entsteht und wir würden auch klar empfehlen, Amazon ist wichtig genug oder wird vielleicht wichtig genug. Und hier habe ich vielleicht das Szenario, dass ich vielleicht einen total engagierten, auch richtig guten Content-Manager vor mir habe oder auch Advertising-Manager, mit dem ich tagtäglich alles bespreche. Das ist auch absolut fein, der aber in seinem isolierten, fokussierten Kosmos ist und seine klaren Ziele hat und eben ein Entscheider, der sozusagen vielleicht die letzten Jahre schon verschiedenste Marktplätze gesehen hat, viel mehr Erfahrung schon hat, sich mit anderen Themen beschäftigt, vielleicht direkt an die Geschäftsführung reportet oder auch gewisse Themen hat, wo man strategisch vielleicht wachsen sollte, was nicht so gut läuft, dass die im hellhörig werden, wenn sie Auswertungen sehen, wenn sie Analysen sehen, wenn sie vielleicht mal so ein paar Insights über Wettbewerber sehen, was jemand, der sozusagen etwas operativer tätig ist, auch gar nicht sehen kann. Und allein deshalb haben wir schon sonst wie viele, ich sind's mal, ja, fast schon Gamechanger, Strategien da entwickeln können, wenn auf einmal Geschäftsführung oder Entscheider sich auch Zeit nehmen, sich das anhören, weil sie noch besser einordnen können und weil vielleicht auch irgendwo Budgets frei werden, die sonst gar nicht erst da waren.
Ja, definitiv. Definitiv. Alright, dann würde ich sagen, steigen wir ins nächste Thema ein. Das Thema externes Marketing-Team. Ne, da wollen wir mal drüber sprechen, welche Szenarien wir so sehen, beziehungsweise vielleicht das externe Marketing-Team, nicht die ganz richtige Überschrift. Da bin ich so ein bisschen über unseren Arbeitstitel gestolpert. Du sagtest ja völlig zu Recht, cool wäre es eigentlich, so ein paar Szenarien aufzumachen, was wir so sehen, und das sind durchaus verschiedene. Ich glaube, ein cooles Beispiel ist, um direkt mal ins erste Szenario einzusteigen, dass man sich halt entscheidet, temporär mit einer Agentur beispielsweise zusammenzuarbeiten. Hört man häufig bei Mittelständlern, wir wollen alles in-house machen. Prominentes Beispiel ist sicherlich irgendwie der Case Oase, Kunde von uns, mit dem wir über Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Die sind Weltmarktführer im Bereich so Wasserspiele, Teichtechnik und so weiter. Und die haben von Anfang an gesagt, okay, wir wollen das hier halt in einer gewissen Zeit in-house abbilden können das aber aktuell nicht, wissen aber, dass es da viele Potenziale gibt, wir wachsen wollen. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir bringen euch einen Push rein, indem ihr euch so ein externes Marketing-Team hier halt einkauft. Ne? Bei uns auf unserer Seite war das dann ein Consultant, Content-Specialist, Advertising-Specialist, Account-Specialist. Wir haben das Thema Grafik mit abgedeckt, haben unsere speziellen Amazon-Ansprechpartner mitgebracht, aber eben auch unsere RUPT-Software, mit der wir vieles effizienter machen konnten, zum Beispiel Content Monitoring. Und dann war ganz klar, irgendwie nach x Monaten soll das Team das eben dann übernehmen, das Team von Oase, dass die sich so ein bisschen ihren Grundsätzen treu bleiben.
Kurze Korrektur, es war x Jahre eher, ne?
Ja, Monate ist ja sehr dehnbar. Ich meine auch, es war am Anfang ein bisschen kürzer geplant, als es nachher tatsächlich
war. Ja, war auf jeden Fall kürzer geplant. Genau. Und das ist auch völlig verständlich, ne? Also ganz, weil wir manchmal irgendwie lächeln oder was auch immer. Für uns natürlich absolut schade und auch fürs Team, die so tief reingewachsen sind. Natürlich haben wir Interesse daran, dass jemand mit uns noch länger oder dauerhaft zusammenarbeitet, gibt es auch viele, aber es ist völlig fein und absolut natürlich und bestätigt unsere Arbeit ja total, dass dann das Team das selbstständig übernehmen kann und ist ja auch mal total davon abhängig. Haben Sie gerade jemanden gefunden, der auf Senior Level das managen kann? Haben Sie jemanden, der da auch Bock drauf hat? Ist vielleicht irgendwie jemand abgesprungen? Es gibt ja auch einfach genug Ungewissheiten, wodurch halt wir eben auch die sichere Säule darstellen, was wir gerne machen und irgendwann auch übergeben.
Ja, absolut. Aber das ist, glaube ich, so ein Szenario, wo auf jeden Fall man als Mittelstand mal drüber nachdenken sollte, wenn man die Maxime hat, alles in-house, ob man nicht mal irgendwie sich temporär dann Push halt reinholt.
Ja, ich würde sagen, es gibt aber viele, ich würde sagen, in den letzten Jahren ist es nochmal angezogen, die auch sagen, hey, wir können nicht alles intern abdecken, wollen das auch nicht. Und hier kann man relativ klar sagen, dass das Thema Advertising, also sowohl PPC über die Ads-Konsole als auch Programmatic Advertising über die DSP sehr stark ausgelagert wird. Und dafür ist es, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich glaube, warum ist relativ klar. Auch hier habe ich gerade nochmal unser Team gefragt, wie eigentlich so die Ansprechpartner aussehen. Und erstens ist es relativ selten, dass wir direkt Ansprechpartner haben, die genau darauf fokussiert waren. Also die Frage ist auch immer, was haben sie für eine Historie? Nicht nur, was haben sie für eine Position? Das heißt, die wenigsten haben da wirklich schon ernsthaft was gesehen, hatten vielleicht irgendwo mal oberflächliche Berührungspunkte, aber haben dann doch eher irgendwas im Bereich Sales, Allgemeinmarketing, Content, Account Management gemacht. Und der zweite Punkt ist, es ist natürlich deutlich komplexer als andere Themen. Und ich glaube, ihr wisst, wenn ihr regelmäßig zuhört oder irgendwie auf LinkedIn viel mitlest, was allein Amazon pro Monat an neuen möglichen Advertising-Formaten, Einstellungen, Reports, was auch immer droppt. Das heißt, ich glaube, das sind so die zwei Kerngründe, warum man es auslagert. Ergänzt gerne, ich glaube, es gibt noch weitere Gründe, warum das Thema extern sinnvoll aufgehoben ist.
Ja, also ich würde gerne noch mal eine Sache hervorheben. Man kann natürlich auch nicht einfach immer sagen, ja, ich will jetzt mit einem externes Team in Form von einer Agentur reinholen. Wir sehen da extreme Unterschiede in der Kompetenz der Verantwortlichen auf Markenseite. Ne? Manche Leute, das merkt man, gerade jetzt irgendwie bei den sehr professionellen Unternehmen, sind total geschult und erfahren in der Steuerung von Dienstleistern. So, die kriegen es dann problemlos hin, eine vernünftige Struktur aufzusetzen, haben klare Vorstellungen, wann sitzt man wie häufig zusammen, wie sieht so eine Roadmap aus, haben da einfach eine gute und realistische Erwartungshaltung, was sich dann eben auch auf die interne Roadmap mit den gesetzten Zielen sehr positiv halt auswirkt, weil die eben recht genau einschätzen können, was wann passiert. Und demgegenüber stehen natürlich die das noch nie so richtig gemacht haben, so einen externen Dienstleister zu steuern. Und auch das ist in Ordnung. Aber Unternehmen sollten sich auf jeden Fall dem Wert bewusst sein, wenn sie Leute haben, die halt seit Jahren oder neue Leute mit Bewerbungsgesprächen kennenlernen, die seit Jahren erfahren sind in der Steuerung von so Dienstleistern. Das ist auf jeden Fall ein großer Benefit.
Ja. Und also wir versuchen es ja möglichst einfach aufzuzeigen. Es gibt natürlich noch die Kategorie, dass ich gar nichts in-house mache, vielleicht aber auch erstmal übergangsweise und mir alles reinhole. Auch hier, glaube ich, können wir klar empfehlen und zeigt unsere Erfahrung. Machen wir gerne, machen wir auch sehr oft, aber dann sind sozusagen Workshops sehr wichtig am Anfang. Und eben nicht Workshops, die direkt das Fachliche vermitteln, sondern ich meine, im Endeffekt, darauf wollte es vielleicht auch hinaus. Passt vielleicht, wir es schließt sich der Kreis zum Anfang vom Podcast. Das haben wir sozusagen bei der WOF-Gruppe auch irgendwo gemacht, wo man natürlich auch nicht direkt reingeht und sagt, hey, macht mal hier SEO besser, macht mal hier die Ads, sondern wo man erstmal versucht, das Ganze strategisch einzuordnen, wo man erstmal zeigt, wo muss man sich alles kümmern, was gibt es für Chancen, was gibt es für Hürden. Und da haben wir ganz klar gemerkt, dass es nachher hinten raus viel nachhaltiger, weil wir natürlich die Ansprechpartner auch direkt mitschulen oder auch die Führungsebene und dann zusammen erstmal herauskristallisieren, wie versteht ihr eigentlich den Kanal, wie verstehen eure Wettbewerber den Kanal, wie würden wir ihn gerne für euch verstehen, das Ganze matcht und dann erst übergeht in die typischen Säulen, um die man sich kümmern muss. Und das ist gar nicht so selten, ne? Dass auch wir intern bei uns unser ganzes Know-how, unsere ganze Erfahrung verknüpfen, wenn ein potenzieller Neukunde auf Amazon durchstarten möchte, der eine total bekannte Brand hat, kann ich jetzt glaube ich nicht nennen, hatten wir aber neulich erst das Szenario, im Einzelhandel weltweit überall bekannt ist und das auch gar nicht so einfach ist. Möchte ich jetzt eigentlich als Seller starten, möchte ich als Vendor starten, sehr, sehr komplex ist, wo man erstmal wirklich tiefer reingehen muss mit Workshops und auch mit Marktanalysen, um das Ganze zu verstehen. Und dann eben erst die ganzen Bausteine anfangen, die man dann auch für diese Partner eben extern abbilden kann und die auch recht happy darüber sind, dass sie sich weiter auf ihre Kernkompetenzen in-house fokussieren können.
Ganz genau. Alright. Ich glaube, ich schiele so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, glaube ich, aber es waren viele wichtige Punkte drin. Trotzdem, weil wir mit vielen großen Unternehmen regelmäßig Kontakt haben, vielleicht noch ein, zwei Tipps von unseren Freunden bei Grohe und Victorinox, wo die einfach sagen, okay, bringt das nochmal rein, das macht Sinn. Natürlich Unternehmen, die agieren sehr global, war aber nicht immer so. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie auch Amazon entstanden ist, nämlich häufig als normaler Handelspartner einfach und in der Verantwortung von jeder einzelnen Ländergesellschaft. Und die bauen um, nämlich zu so einer globalen Steuerung und entwickeln halt Kompetenzzentren, zum Beispiel in Deutschland, die dann eben den Haupthut, was Amazon global angeht, aufhaben und die verschiedenen Ländergesellschaften halt schulen in der Kommunikation, in der Accountstruktur. Und Thema Globalisierung, vielleicht noch ein zweiter Tipp. Das ist schon so, dass man dann häufig auch erstmal aufräumt und sagt, okay, ich mache einen Vertrag halt mit Amazon Pan-EU, habe nicht so viele länderspezifische Verträge, hat einfach voll den Hintergrund, dass Amazon ist ein globales Unternehmen. Das heißt, das muss man auch international bzw. global denken und nicht national. Und Amazon kann dann einfach die verschiedenen Länderteams nicht gegeneinander ausspielen, wenn man dann so einen globalen Vertrag halt hat.
Ja, vielleicht von mir auch noch abschließend zwei oder vielleicht auch nur einen typischen Blocker. Ich habe, wie gesagt, gerade nochmal frisch mit dem Team gesprochen, weil wir jetzt ja als letztes Thema wirklich die Zusammenarbeit mit Agenturen, mit externen Partnern haben, ist für mich das Thema Blocker, also sozusagen echte Blocker, die dazu sorgen, dazu führen, dass man eben nicht vorankommt. Und das sind gar nicht mal nur Blocker, die man aus einer Zusammenarbeit zwischen Agentur und Hersteller hat, sondern die man mit Sicherheit auch intern hat. Und da ist immer ein gutes Beispiel das Thema Bild-Assets, Media-Assets. Und ich glaube, da können alle von euch jetzt schmunzeln, ob ihr dafür jetzt zuständig seid oder nicht. Immer wieder ein Riesenthema, denn am Ende kann ich meine Produktdaten noch wie gut optimieren, ich kann noch so gute Advertising-Kampagnen machen. Wenn mein Hauptbild oder auch meine weiterführenden Bilder nicht richtig sexy sind, nicht richtig attraktiv sind, mache ich irgendwie was falsch und das kann auch mal ein paar Monate liegen, von mir aus noch mal ein halbes Jahr, aber hier sollte man aufpassen und das kriegen wir auch noch häufig mit, dass es eben intern anders angesiedelt ist, dass man eine extra Branding-Agentur hat und dass man hier dann zu lange eben darauf wartet, dass man, ich sag mal, Kernelemente von seinem Amazon-Shop optimiert. Und da würde ich gerne noch mitgeben, dass man diese Blocker ernst nimmt und nicht beiseite schiebt, weil man sagt, hey, das ist ja jetzt eigentlich das Content-Team, das ist eigentlich das Media-Team. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Sachen, die wir können, die wir wichtig finden.
Perfekt. Abschließend, Moritz, hast du noch für Leute, die jetzt immer noch nicht genug haben, den paar und 40 Minuten Amazon-Input jetzt nicht reicht, hast du noch eine Empfehlung, was man sich anschauen kann?
Ja, heute habe ich mitgebracht von unserem Partner und Freund Martin Heubel. Der hat eine recht groß angelegte Vendor-Survey, also Befragung von Markenherstellern gemacht, die über das 1P-Programm verkaufen. Und da war ganz coole Sachen herausgefunden. Schaut da gerne mal bei LinkedIn bei ihm vorbei, um vielleicht mal schon mal was anzuteasern. Er hat herausgefunden, dass von sehr vielen Befragten 50% zusätzlich im Seller verkaufen und dass, glaube ich, nur 16% zufrieden mit ihren letzten Verhandlungen mit Amazon sind, was die Herangehensweise und auch was die Ergebnisse angehen. Schaut da gerne mal rein.
Genau, also 1P-Vendor, vielleicht noch nicht so viel unterwegs, so lange da unterwegs sind. Genau, fand ich auch super spannend. Generell Empfehlung, guckt da häufig mal auf dem Profil dabei vorbei von Martin, wenn ihr Vendor seid. Da sind auf jeden Fall ein paar heiße Tipps. Alright, Moritz, hat Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.